Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Videopodcast. Ich freue mich mega, mega fest, dass du wieder hier am Start bist. Und heute kommt auch wieder eine super spannende Folge online. Und zwar, ich muss unbedingt das kurz sagen, habe ich eine Folge mit einem super sympathischen Herrn aufgenommen. Ein Rentner, der, wie er selbst darüber schmunzelt, im Unruhezustand sich befindet. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass ich vor der Kamera irgendwie mich verändert habe. Ich weiß nicht, ob ich heute zyklustechnisch vielleicht irgendwie so einen mega guten Tag habe, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin so ein bisschen natürlicher vor der Kamera geworden, weil das Interview, das haben wir schon vor ein paar Monaten aufgenommen. Ich lade es einfach jetzt erst hoch. Also wundere dich nicht, wenn ich da wie ein Sack in meinem Sessel sitze. Ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, sieht einfach anders aus als jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich mega fest, heute Dr. Harald Messner zu besuchen, zu begrüßen. Und er ist nämlich ein Schulmediziner, aber eben mit ganzheitlichem Ansatz. Ich muss gerade kurz auf meine Notizen schauen. Und zwar ist er Facharzt für innere Medizin, ein Nephrologe, falls du weißt, was es ist. Wir gehen dann in der Podcast-Folge dann noch darauf ein. Er erklärt das dann irgendwann noch. Er ist auch Podcaster, also er hat auch einen eigenen Podcast. Auch über den sprechen wir noch. Und er ist Astrosoph, genau, das so zu ihm. Und seine Message an die Menschheit ist eben, dass der Mensch im Großen und Ganzen angeschaut wird, ganzheitlich angeschaut wird. Und die, ja, einfach, dass es so ein bisschen eine menschliche Medizin gibt, die den Mensch wirklich in den Vordergrund stellt. Also das heißt, dass man bei einer Beschwerde nicht nur genau die Beschwerde anschaut, sondern dass man eben den ganzen Menschen in seiner Schönheit anschaut und da schaut, was man genau verbessern kann. Ja, und ich freue mich wirklich, mit ihm heute zu sprechen. Also, falls du jetzt neu hier in meinem Podcast bist, weil du vielleicht über Harald jetzt zu mir gestolpert bist, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du neu dazugestoßen bist. Und wenn du diese Folge spannend findest, dann schau doch einmal rum auf meiner Playlist, was ich sonst noch alles für Podcast-Folgen habe. Ich habe nämlich einige und ganz viele spannende Gäste auch schon eingeladen. Und vielleicht gefällt dir da auch was. Also ich bin Jasmin übrigens. Genau, und mein Ziel ist es, rund um Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität Themen hier zu bringen. Das Ziel ist es, dich in deinem Leben weiterzubringen. Also alle Themen, die mich persönlich interessieren oder die mich auf meinem Weg weitergebracht haben, die findest du hier in diesem Podcast-Format. Und was ist noch wichtig zu wissen? Ich habe ziemlich neu auch YouTube. Dort findest du noch nicht ganz so viele Videos. Und ich meinte auch, dass ab diesem Monat sogar auf RTL, wie heißt denn das? RTL Plus oder irgendwie so. Dort, das ist auch so ein Podcast-Format, wo jetzt mein Podcast auch neu erhältlich ist, wenn das jetzt wirklich so klappt mit der automatisierten Veröffentlichung. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die alten Folgen, die werden dort, glaube ich, nicht veröffentlicht. Also falls du jetzt auf YouTube bist oder auf diesem RTL-Format, und dort nicht so viele Folgen findest, dann geh doch zum Beispiel mal auf Spotify oder Apple Podcast. Dort findest du ganz viel. So, jetzt habe ich viel gequatscht und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und begrüße jetzt super gerne Harald, Dr. Messner.
Hallo Jasmin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin begeistert, auch mal in der Schweiz gehört zu werden. Obwohl ich habe eine Menge Hörer auf meinem Podcast, die aus der Schweiz auch hören. Deswegen freue ich mich besonders, auch hier jetzt mal zu sein.
Mega schön. Und ich habe auch Deutsche, die bei mir zuhören. Von dem
Super.
her ist es wieder das Gleiche, wie wenn du bei dir wärst. Einfach
Genau.
trotzdem hoffentlich neue Ohren, die da zuhören.
Ja.
Wie heißt dein Podcast schon wieder?
Runter mit dem Blutdruck.de. Also in einem Wort, runter mit dem Blutdruck und dann Punkt.de.
So heißt dein Podcast.
Da ist der Podcast. Nein, meine Frau hat den Namen erfunden. Ich habe überlegt, wie kann man so einen Podcast nennen? Und dann hat sie gesagt, man nennt ihn doch einfach runter mit dem Blutdruck. Und dann habe ich gesagt, ja, Punkt.de ist in Ordnung.
So lustig. Also, weißt du, wie kommt man auf die Idee, über Blutdruck einen Podcast zu machen. Das hört sich für mich ziemlich eintönig an, muss ich ehrlich sagen.
Das Thema ist natürlich sehr, sehr breit. Ich habe auch am Anfang gedacht, boah, da machst du vielleicht 10 Folgen und hast ja alles durch. Nein, aber es werden immer wieder neue Dinge an mich herangetragen. Und ich möchte auch in den Podcasts die Menschen dazu bringen, selbst mit ihrer Gesundheit zu arbeiten und nicht sozusagen ihren Körper beim Arzt an der Sprechzimmer Tür abzugeben und zu sagen, bitte mach und verschreib mir das richtige Medikament und ich gehe nach Hause und alles ist gut. Das ist nicht das Leben. Und das spüren auch die Menschen immer mehr. Und deswegen habe ich dann gedacht, als ich in Rente gegangen bin, also sag mal, in meinen Unruhestand gegangen bin, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und da habe ich festgestellt, dass ich hergehen darf, auch weiter tätig zu sein. Und das hat mich dann überlegt, was mache ich dann? Und dann habe ich überlegt, ich mache einen Podcast als Geschenk an die Menschen, die mir vorher 40 Jahre als Nephrologe vertraut haben. Und das war eine tolle Idee, fand ich. Und zuerst habe ich gedacht, wie macht man das denn überhaupt? Aber ich habe einfach angefangen zu erzählen und habe quasi jetzt inzwischen, glaube ich, ein komplettes Lehrbuch Hypertonie darauf erzählt. Das sind auch lustige Dinge, die da passieren und auch, die sind nicht steif. Und das ist vielleicht das Ding, das es aufrechterhält. Und das ist ein Geschenk. Die Leute müssen nichts dafür bezahlen und kriegen eigentlich gutes hypertensives Wissen mit Interviews und so. Und deswegen macht mir das Spaß.
Finde ich mega cool, dass du das machst. Aber erzähl doch mal, weißt du, wenn ich das Wort Bluthochdruck höre, dann kommt mir einfach in den Sinn, ja, wahrscheinlich ist das ein Mensch, der ein bisschen gestresst ist und den kann man jetzt unterstützen, indem man diesen Stressfaktor angeht.
Ja, und das ist auch sicherlich Ziel dieses Podcasts, nämlich die Leute sagen ja, Menschen immer, geh zum Arzt, wenn du hohen Blutdruck hast, lass dir eine Pille verschreiben, verzichte vielleicht ein bisschen auf Salz, mach ein bisschen mehr Bewegung und dann ist alles wieder gut. Nee, ist nicht meine Haltung zu dem Thema, weil ich der Überzeugung bin, dass jedes Symptom und jede Erkrankung, die du hast, immer ein Ausdruck deiner Seele ist. Das heißt, deine Seele möchte dir zeigen mit dem Symptom, wow, da ist was nicht in Ordnung mit dem, wie du, Körper, mit mir umgehst. Wenn man das mal so ein bisschen splittet, die Seele, das, was du bei deiner Geburt mitbekommen hast und den Körper, der eben halt das Fahrzeug der Seele ist, und da ist die Seele mit dem Fahrzeug nicht zufrieden. Und ich glaube, und ich bin der sicheren Überzeugung, dass alle Erkrankungen, die wir haben und auch alle Symptome, die wir bekommen, aber auch alle Ereignisse, die unerwartet auf uns einstoßen, geliefert werden, weil die Seele uns etwas zeigen möchte. Und beim Blutdruck ist es relativ klar eigentlich, die Seele empfindet in dir einen Druck, der nicht nach außen kann. Der bleibt in dir und richtet sich gegen dich. Was ist das? Entsteht eine Spannung in dir. Und wenn du dann schaust auf die Pathophysiologie des Bluthochdruckes, dann ist es ja nicht die Pumpe, die den hohen, oder das Herz, Entschuldigung, die das Herz den hohen Blutdruck macht, sondern es sind die Gefäße, die den hohen Blutdruck machen. Das sind die sogenannten Widerstandsgefäße. Und diese Widerstandsgefäße, die sind ummantelt von einer glatten Muskulatur. Und dann können die, wenn die glatte Muskulatur sich zusammenzieht, das Lumen quasi verengen. Und wenn du um eine bestehende Flüssigkeit ein Lumen verengst oder einen Raum verengst, dann steigt der Druck da drin. So, das heißt also, die Anspannung dieser Gefäße führt dazu, dass der hohe Blutdruck entsteht. Und das Herz ist nicht sozusagen die Ursache, sondern das Herz leidet unter dem hohen Blutdruck, weil es ja dann gegen einen höheren Widerstand anpumpen muss. Und deswegen ist dieser innere Druck, der da entsteht, der ist Ausdruck dieses Blutdruck. Das können Themen sein. Da habe ich ganz viele Dinge erlebt. eben halt, wo einfach der Mensch nicht seine entsprechende Bestimmung erleben möchte oder erlebt. Und das führt dazu, dass in ihm Druck steigt, weil eben halt eine ständige Anspannung da ist. Eine ständige Anspannung erhöht, jetzt bin ich wieder pathophysiologisch, das Cortisol, das erhöht Adrenalin, Noradrenalin und dann geht die Post ab und dann wird das Angiotensin-Aldosteronsystem angeschmissen und dann haben wir die Gefäßveränderungen. Und diese Gefäßveränderungen, die passieren dann und machen dir dann die langfristigen Beschwerden, also den Herzinfarkt, den Schlaganfall oder die Durchblutungsstörung. Und ich glaube, oder ich bin der sicheren Überzeugung, dass natürlich der Arzt hergehen muss, wenn der Patient kommt, dann darf er hergehen, das Symptom Bluthochdruck mit Medikamenten behandeln. Aber da muss auch ein zweiter Schritt kommen. Der zweite Schritt, der Mensch muss sich fragen, was ist die Ursache dieses hohen Blutdruckes in mir? Warum vermittelt mir meine Seele dieses Thema, dieses Blut? Warum habe ich diesen Druck? Und dann gilt es dazu, dass diese Menschen dann hergehen und ihre einzelnen Lebensbereiche mal abklopfen innerlich und sagen, wow, ja, in meinem Beruf stimmt's nicht, da mache ich vielleicht was falsch, da werde ich ständig unterdrückt. Oder dann habe ich immer Ärger mit meinem Chef und ich habe den Eindruck, ich werde mit meiner Arbeit nicht fertig, bin überfordert oder ich komme mit dem Geld nicht mehr aus oder meine Partnerschaft ist nicht in Ordnung. All diese Dinge, ja, die, sag ich mal, aus einem Insuffizienz, also einem Unzulänglichkeitsgefühl heraus entstehen, machen Druck in dir ohne Ende. Ne? Das Dauercortisol ist einfach eine viel große Ursache. Und wenn man dann hergeht und das begreift, dass dann eine Veränderung im Körper da sein darf, dann verhältst du dich auch anders. Dann kannst du deiner Seele erstmal sofort sagen, wow, ich habe dein Thema erkannt. Und jetzt gehen wir beide her und gucken, ob wir dieses Thema verändern können. Und wenn die Seele versteht, dass du das Thema erkannt hast, dann muss sie dir das Symptom nicht mehr machen. Und das ist mein Verständnis von Heilung. Ich habe mit ganz vielen Leuten auch da gesprochen, die zum Beispiel eben halt auch wiederkehrende Tumore hatten. Und wiederkehrende Tumore konnten die durch Bewusstseinsmache ohne Therapie verändern. Also das geht nicht. Ja, ich habe es erlebt und ich habe auch schon Gespräche mit solchen Menschen geführt, wo eben halt diese Basiserkenntnis, was will mir die Seele damit sagen, in eine Veränderung der Haltung kommt. Da werden dann Jobs aufgegeben oder solche Dinge oder müssen aufgegeben werden, dann kommt eine Veränderung da rein. Und jetzt kommt ein zentraler Satz für mich. Du kannst nicht erwarten, dass in deinem Leben sich etwas ändert, wenn du nichts änderst.
Ja, es geht ja immer um Veränderung, oder? Der Körper will, dass man etwas verändert. Und ich finde es auch so spannend, wie du das Ganze angehst, wie du das ansiehst. Du bist ja Arzt in Rente. Und
Richtig.
ich find das so schön, wie du das einfach von einem anderen Blickwinkel anschaust. Und das ist das, was jetzt mir persönlich oftmals in der klassischen Schulmedizin fehlt, und du bist da für mich wirklich ein Pionier, ein Vorreiter, und ich hoffe ganz fest, dass das auch in Zukunft ein bisschen mehr Anklang findet. Und einfach so spannend, mich würde interessieren, weil du ja aus der klassischen Medizin kommst, wie ist das ganz genau passiert, dass du, ich sag mal, deinen Blickwinkel erweitert hast, dass du, ja, ich sag mal, dass du den Menschen mehr auch in seinem Leben betrachtest und nicht nur punktuell Bluthochdruck.
Darf ich eine lange Geschichte draus machen oder soll ich eine kurze Geschichte draus machen?
Ich will die Geschichte, die meinen Hörern und Hörerinnen am meisten etwas bringt.
Ja, dann fange ich die lange Geschichte an. Also ist genau, das ist Mai 1972. 25 Grad draußen. Ich habe gerade mein Abiturzeugnis in der Hand bekommen. Ich bin grenzenlos verliebt in eine tolle Frau damals, die ein bisschen älter war. Und wir waren also wirklich ein Herz und eine Seele. Und die fuhr aber kurz danach mit ihren Eltern nach Spanien. Und ich wollte der unbedingt hinterherfahren. Meine Absicht war aber immer, ich wollte Englisch und Französisch studieren. War so mein Thema. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mir ein Kollege gesagt, hör mal, da in dem Krankenhaus, da suchen Sie jemanden, der einen Stationspfleger oder Stationshilfe macht. Und da bin ich dahin und habe mir das Geld dort erarbeitet während der Stationshilfe in einem Monat. Und da habe ich gefühlt, wow, was du hier machst, ist mega. Ich hatte direkt Kontakt zu den Patienten und hatte überhaupt keine Berührungsängste. Und es war einfach toll. Und obwohl ich so knallartig verliebt war, habe ich meiner Freundin damals geschrieben, ich mache noch eine Woche länger, weil mir das so Spaß macht. Und dann hat mir der Stationsarzt, der da war, der hat mich ein bisschen mitgenommen, der hat meine Begeisterung dafür gesehen. Und dann hat er angefangen, mich auch mit einzugehen. Und dann habe ich wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich aber trotzdem nach Spanien gefahren mit meinem Freund zusammen zu der Freundin. Es war super schön. Und als ich zurückkam von diesem Urlaub, habe ich alles über den Haufen geschmissen, Englisch und Französisch weg. Ich hatte ein Katastrophen-Abi und konnte mich dann in Medizin nicht eintragen. Das war unmöglich. War nicht zensurmäßig nicht drin. Dann habe ich zum Arbeitsamt und da habe ich gesagt, ich möchte studieren Medizin. Ja, geht jetzt nicht, dann werden Sie doch Krankenpfleger. Bin ich Krankenpfleger geworden. Und während dieser Zeit, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, habe ich eine Heilpraktika-Ausbildung langsam gemacht.
Ah, interessant.
Während dieser Zeit als Krankenpfleger. Habe 5 Jahre lang als Krankenpfleger richtig mit Ausbildung gearbeitet. Und dann habe ich am Ende nach den 5 Jahren den Studienplatz bekommen. Und da, wow, da ging die Welt los. Da habe ich so das Thema gespürt, das musst du machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich mache jetzt Medizin, ab dem Zeitpunkt habe ich das gespürt, was man Faszination nennt. Ich war nicht von der Taktik der Biologie und sowas begeistert, sondern ich war von der Kombination Mensch, Kommunikation, Fühlen und der Biologie begeistert. Und das war für mich das Thema überhaupt, das zu machen.
Das beschreibt ja auch wunderbar das Wort ganzheitlich.
Ja, und das war für mich der absolute. Ich hab nie mehr, das ist jetzt hört sich blöd an, aber ist so. Ich habe nie mehr in meinem Leben gearbeitet, weil es immer mein Hobby war, immer meine Faszination war. Gut, es gibt immer, du kennst das selber, gibt immer Sachen, die man nicht mag und die man, aber hätten nie meine Faszination für diese Tätigkeit, sag mal, offen halten können. Aber dann gab es natürlich auch Entwicklungen, klar. Du gehst in die Karriere rein und dann gibt es natürlich, da kommt diese medizinische Situation der, sag ich mal, Symptombefreiung in den Vordergrund. Das muss man sagen. Ich habe ja auch dann ein Fachgebiet gewählt, was kein anderer wählen wollte, nämlich weil es relativ kompliziert ist, nämlich Nephrologie. Und dann habe ich es aber gemacht.
Was ist Nephrologie? Keine
Das ist
Ahnung, sorry.
Nierenheilkunde, ist das. Da geht es also nicht um, dass das Wasser abfließt, sondern geht es darum, was eben halt die Nieren leisten im Körper, um die Nierenfunktion erhalten. Da geht es um Nierenentzündungen, da geht es darum, die Nierenfunktion zu bewahren, aber im Extremfall auch dann Dialyse, Nierentransplantation und diese ganzen Sachen vorzubereiten und so mal. Das war mein Hauptjob und das habe ich geliebt. Es war wirklich toll, Weil man wirklich was leisten konnte und auch in Zusammenarbeit mit den Menschen und die Menschen länger betreut hat. Also du hast die nicht nur wie ein Hals, Nasen, Ohrenarzt einmal gesehen, da hast eine Mandelentzündung, hier, tschüss, gehen Sie nach Hause. Das ist nicht diese Medizin und deswegen in der Nephrologie bist du auch, ja, auch schon so ein bisschen ganzheitlicher Mediziner und das ist das Schöne daran gewesen. Deswegen ist das auch das gewesen, was mich in dieser Tätigkeit fasziniert hat oder begeistert hat. Und ja, wie ich am Ende meiner beruflichen Tätigkeit, ja, wenn du das 40 Jahre gemacht hast, dann kommst du mal irgendwann auf die Idee, boah, jetzt muss auch mal was anderes dazukommen in deinem Leben nochmal. Und dann habe ich damals einen Randolph Schäfer kennengelernt, der diese astrosophische Ausbildung macht. Und da geht es wirklich um so eine besondere Form der Astrologie, die so mehr einen philosophischen Hintergrund hat. Und diese habe ich gedacht, das musst du jetzt machen, wenn du in Rente gehst oder weil entweder lernst du Chinesisch, machst was ganz anderes oder du machst sowas.
Ach, krass, ja.
Das war, das verlangt von dir ein komplett anderes Denken. Und zwar mehr in ein analoges Denken. Als in, ich nenne das andere, was wir hier machen, digitales Denken, analoges Denken. Und das ist super interessant gewesen. Ich habe zuerst nichts verstanden, aber jetzt bin ich super begeistert davon und mache natürlich auch Coachings in der Richtung, um eben halt den Menschen zu helfen. Und das war dann der Übergang in meinen Unruhestand. Das ist das zweite Standbein, was ich habe. Und fasziniert mich immer noch. Ich habe immer noch Beratung. Ich muss es nicht machen, aber macht Spaß.
Ja, da, wie du sagst, du hast ja eigentlich dein Leben lang, wenn du so willst, nie gearbeitet, weil du einfach deine Faszination ausgeübt hast. Und deshalb spürst du ja auch dieses Rentnerdasein, was sehr viele spüren, dieses so, jetzt lege ich mich quasi zur Ruhe, oder wie man es so schön sagt. Das hast du gar nicht, weil du einfach deinem Herzen immer gefolgt bist und das ist ja auch das, was du dir für andere wünschst, oder so. Sonst würdest du ja gar nicht über dieses Thema sprechen, mit jetzt eben zum Beispiel Bluthochdruck und auch dieses Ganzheitliche und wie du einfach körperliche Beschwerden mit der Psyche vermischst und eben auch mit spirituellen Themen, wie zum Beispiel die Astrologie, finde ich mega spannend. Was ist dein Tipp an Menschen, die jetzt Beschwerden haben oder die eben die, ich sage jetzt mal, die arbeiten und sich auf ihre Rentnerzeit freuen?
Da gibt's ein tolles Erlebnis. Und zwar, ein amerikanisches Forscher-Ehepaar hat sich mit der Altersforschung auch experimentell beschäftigt. Tun ja heute viele, aber das waren damals noch einfache Experimente. Und zwar haben die 40 Mäuse zusammen in einem Käfig umgerechnet 60 Jahre alt werden lassen. Und dann haben sie diese Mäuse in zwei unterschiedliche Käfige getan, nämlich 20 Mäuse in einen Käfig, wo sozusagen das Paradies war. Die hatten immer zu essen, die hatten es immer warm, das war immer schön und die hatten überhaupt keine Herausforderungen. Und die anderen 20 Mäuse, die kamen in einen Käfig, wo es schon mal kleine Herausforderungen gab, wo Aufgaben gab, wo es mal mehr zu essen, wo es mal weniger zu essen gab. Und erstaunlicherweise oder erwartbar war, dass die Letztgenannten, also die in diesem aktiven Käfig waren, die nicht im Paradies gelebt haben, die haben die anderen ums Doppelte überlebt. Das finde ich wahnsinnig interessant. Da habe ich gesagt, boah, das ist ein Bringer. Für mich ist das entscheidend gewesen. Ja.
Was war das, was dich daran fasziniert hat?
Ja, die Tatsache, dass ein Rückzug ins Nichtstun auch eine Stagnation darstellt.
Ja.
Wenn ich meine Patienten ansehe, die ich ja teilweise sehr lange begleitet habe, dann gibt es wirklich diese Patienten, die eben noch ihre Begeisterung leben, die noch was tun, die aktiv sind, auch wenn sie nur, ich sage immer, wenn sie Leute aus dem Altenheim zu irgendwelchen Sitzungen begleiten oder wenn sie irgendwas machen und kommunizieren mit denen oder engagieren sich in der Gemeinde oder was. Immer, die kommen viel besser raus, als die Leute sagen, ja, ich habe hier einen Garten, ich habe ja Mein Haus, da muss ich mich kümmern, da ist so viel zu machen. Nix, das ist ganz zu vergessen. Ne? Weil diese Leute bauen ruckzuck ab, weil die nicht mehr in die Kommunikation gehen. Und die Kommunikation, die Erhaltung der Kommunikation ist so entscheidend für die mentale Persistenz, für das Bleiben des Gehirns, für das, was du an Herausforderungen hast. Und das ist so entscheidend. Und all die Menschen, die noch von irgendwas fasziniert sind, die gehen auch in die Kommunikation damit. Ne? Und das ist genau der entscheidende Punkt. Anderes Thema, der Film, ich will euch den nicht vorenthalten, weil der auch so klasse ist. Und zwar hat Forscher in den USA hinterhergegangen und haben Diakonissen untersucht im Vergleich zu gematchten Frauen gleichen Alters über mehrere Jahre untersucht.
Diakonissen sind
Nachher
quasi
erkläre ich
Nonnen,
dir jetzt.
oder?
Ja,
Ja.
das sind Nonnen oder sich einer Religion verschriebenen Frauen, die aber nicht in einem Kloster leben, sondern die leben in den Gemeinden, genauso wie alle anderen Frauen auch. So, und diese Diakonissen aus diesem, wir nennen es jetzt mal Kloster oder aus dem Orden, die haben ihre postmortal ihre Hirne der Alzheimer-Forschung verschrieben. Und dann haben sie das untersucht, und als die starben, waren die Alzheimer-Fibrillen in beiden Hirnen zwischen den Frauen, die eben halt draußen normales Leben geführt haben, und die Frauen, die als Diakonissen gelebt hatten, identisch. Nur die Nonnen hatten es fast 15 bis 20 Jahre später. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt auch da, die Diakonissen werden immer bis zum Ende ihres Lebens körperlich und geistig belastet. Die bleiben so lange in den Gemeinden, wie sie in den Gemeinden Funktionen übernehmen können. Können sie in den Gemeinden keine Funktionen mehr übernehmen, kommen sie in das Mutterhaus zurück. Und dann kriegen sie in dem Mutterhaus in ihrem Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder Funktionen. Sie können sich also nicht zurückziehen. Während die normale Frau, der normale 60-Jährige oder 70-Jährige, der zieht so, sagt, wenn ich mir das leisten kann, dann lege ich mich in den Liegestuhl und warte darauf, dass zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang irgendwelche Freuden auf mich zugetragen werden. Das ist nicht das Leben, was dich am Leben hält. Ich glaube, dann entscheidet die Seele auch, warum sitze ich jetzt hier? Soll ich hier so gucken, wie mein Fahrzeug nur hergeht und den Himmel und die Sonne anschaut und nichts tut, auch mental nichts tut, dann brauche ich doch nicht mehr hier bleiben, dann kann ich doch gehen. Und ich glaube, die Seele kommt hier mit auf die Welt, weil sie was erleben möchte, wenn man das mal so nimmt. Und wenn der Körper das nicht mehr will, und dann wird das für die Seele ein Thema und schubst dich dann in irgendwelche Erkrankungen oder Ereignisse, die dich aufwecken sollen,
Boah,
dürfen.
mega. Ja, ich finde es so spannend. Also wirklich, ich habe auch verschiedene psychosomatische Lexikone zu Hause. Die kennst du bestimmt auch.
Ich sage ganz ehrlich, da gibt es viele Sachen darüber, aber die Astrosophie bietet einem einen etwas einfacheren Zugang dazu.
Okay, also ich erwähne kurz die Bücher einfach, falls
Ja?
das jemand interessiert, aber erzähl nachher unbedingt davon. Das interessiert mich jetzt
Ja?
also auch sehr. Und zwar mein Lieblingsbuch, das noch einfach so zu lesen ist, auch so für den Alltag oder für Menschen, die sich nicht extrem damit beschäftigen. Das heißt Mein Körperbarometer der Seele. Das ist so ein orange-violettes Buch. Also würde ich mega empfehlen. Dort stehen verschiedene Beschwerden drin und was die mögliche psychische, das mögliche psychische Thema dahinter ist. Also es geht immer um Persönlichkeitsentwicklung. Was will die Seele von dir? Was sollst du in deinem Leben? Wie du sagst, Harald, es geht um Veränderung. Aber erzähl doch mal, Astro, wie sagst du,
Astrosophie.
Astrosophie,
Oder
ist
wären
das
das?
diese Astromedizin? Ist das dasselbe?
Ja, das hat mit Astromedizin nichts zu tun. Das ist eine Erkenntnis aus vielen jahrelangen Forschungen, die der Randolf Schäfer gemacht hat und die einen Zusammenhang quasi mit Körperregionen, Körperteilen und darstellt und den entsprechenden Symptomen in diesen Bereichen mit den Aufgaben, die die Seele zum Beispiel immer sehen oder nicht sieht. Da ist ein, ich nenne jetzt ein Beispiel, da ist ein Rechtsanwalt, der übernimmt quasi auf dem Sterbebett seines Vaters die Pflicht mit, die Anwaltskanzlei seines Vaters erfolgreich weiterzuführen. Und er übernimmt die Anwaltskanzlei und es passiert Folgendes: Er kriegt immer mehr Rückenschmerzen, nicht mehr auszuhalten. Keiner wagt, irgendwas zu operieren, weil einfach diese Befunde nicht so sind, dass eine Operation eigentlich sicher den Erfolg bringt. Und dann kommt er zur Beratung und bei der Beratung stellt man am Geburtsmuster dieses Menschen fest, das blitzt quasi so auf, dass er eigentlich nicht dafür gebaut ist, erfolgreich ein Unternehmen zu führen, in die Selbstständigkeit zu gehen, sondern dass in dem Geburtsmuster eher das Zeichen dafür ist, dass er aufgefordert ist, sich um seine Familie, seine Kinder und das Heranwachsen der Kinder zu kümmern. Und dann wird das kurz, stellen wir das kurz dar, fragen, wie ist es denn dein Gefühl, was würdest du denn jetzt am liebsten tun, wenn ich dir jetzt vorschlage, du könntest jetzt zu Hause bleiben, könntest dich um deine Kinder kümmern, dann kommen die Augen so aufeinander. Und dann fühlt der das auch selber, weil das kannst du im Geburtsmuster erkennen.
Also dann kommt die Faszination, meinst du?
Ja, genau. Und dann ist entscheidend, ja, es war dann möglich, dass die Frau von dem, die war auch Juristin, die hatte ein sehr aktives Muster. Und die haben einfach geswitcht. Sie ist dann in die Anwaltskanzlei gegangen und er ist zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert. Und der hatte von jetzt an keine Rückenschmerzen mehr.
Mega.
Und die Frau hat sozusagen die Anwaltskanzlei zum Brennen gebracht. Also da ist richtig was abgegangen.
Krass.
Also das sind solche Dinge, die du in der Seelensprache dann erkennen kannst. Und das Gleiche gilt auch für den hohen Blutdruck. Wenn einfach innerlich ein Druck entsteht, wo die Seele nicht sieht, dass der Druck rausgelassen wird oder dass dem Druck entsprochen wird, dann wendet sich der Druck entgegen. Auch Autoimmunerkrankungen, das gleiche Thema. Bei der Immunentzündung ist es ja so, dass die Entzündung bei Autoimmunerkrankungen gegen dein körperlich eigenes Eiweiß sich wendet. Rheuma, Lupus erythematosus, all diese Erkrankungen, da richtet sich der Körper mit einer Entzündung gegen sich selber. Aber diese Aktivität entsteht daraus, weil ein chronisches Problem oder eine chronische Herausforderung möglicherweise nicht gesehen wird. Und das kann man in einer Geburtsmusteranalyse oder ähnlichem zumindest versuchen anzugehen. Das ist für mich der Weg in eine dauerhafte Symptombefreiung. Es gibt die Möglichkeit, dass der Körper dann sich selber heilt, weil er erkennt, ich brauche das nicht.
Mega, mega. Ich finde das einfach so faszinierend. Und ich, also es ist ja da auch eben, es ist das, was mich fasziniert, das, was meine Berufung ausmacht, weshalb ich auch sagen darf, dass ich nicht arbeite, sondern einfach meiner Faszination folge. Ich finde es einfach mega geil, dass du als Arzt mit Doktortitel einfach diese Richtung so für dich eingeschlagen hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass du viele andere Ärzte auch faszinieren kannst, vielleicht dort sich für solche Themen auch noch zu interessieren, weil Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, egal ob Alternativmedizin oder Schulmedizin, die sind ja im meisten Fall wirklich auch daran interessiert, den Menschen, den Patienten zu helfen. Und ich finde es ganz wichtig, dass das auf ganzheitliche Art passiert. Und deshalb, ich mag es mega, wie du das Ganze angehst. Also vielen Dank für dein Dasein, einfach, dass du deiner Faszination folgst. Das ist ja dein Ziel, oder dahinter? Du möchtest, dass andere Menschen auch ihrer Faszination folgen. Das ist ja das, was befreiend ist, oder was frei macht.
Ja, das ist ja, also ich sage mal, Wenn, also im Nachhinein habe ich natürlich mein Geburtsmuster auch angesehen, ist ja klar. Tut man ja dann, ist man aber auch kein guter Berater für sich selber, das darf man eigentlich nicht, aber trotzdem konnte ich an meinem Geburtsmuster sehen, dass das meine Intention ist, genau das, was ich machen muss. Und ich glaube, wenn wir den jungen Menschen, wenn die heutzutage in das Berufsleben gehen, können wir denen mit denen gemeinsam mit ihrem Geburtsmuster erarbeiten, in welchem Bereich sich möglicherweise ihre Faszination entwickeln könnte. Weil dieses Faszinationsgefühl ist für mich ein tiefes Gefühl der Resonanz zwischen meinem Körper und meiner Seele. Und dieses Gefühl der Einheit, nenn das jetzt mal Einheit, das entsteht dann, wenn du begeistert bist. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn du dich mal hinsetzt und die Augen verschließt und dir einen Moment raussuchst, wo du das wahre Glücksgefühl hattest. Und diesen Moment, den kannst du dir jederzeit hervorrufen, weil du den gekoppelt hast mit einem Ereignis. Wenn du den aber losst, wenn du das Ereignis zum Heranrufen nimmst und dieses Gefühl spürst, dann bleibt das Gefühl in dir, obwohl das Ereignis weg ist. Hast du das verstanden? Ist das klar? Das Gefühl bleibt in dir, obwohl das Ereignis weg ist. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, was wirklich Glück ist.
Aber ich glaube auch, dass das für Personen, die da wirklich, ich sage jetzt mal, in der Opferrolle noch sind und noch gar nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben haben, dass für die das vielleicht auch schwierig sein kann, überhaupt so ein Glücksgefühl zu finden in ihrem Leben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja, und das ist aber auch ein Weg, den man gehen muss. Und diesen Weg darf man gehen und auch zulassen. Und ich kenne und ich glaube, es gibt einen sehr guten Weg. Es gibt immer etwas in seinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Ja, und wenn es nur das ist, dass du morgens ein Brötchen hast. Und wenn es nur das ist, dass du nicht unter der Brücke oder nein, dass du ein Bett hast, dass du abends gehen kannst und ein Haus hast, was dich abends schützt oder eine Wohnung oder irgendwas. Es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann. Und wenn du Dankbarkeitsübungen regelmäßig machst, wenn du morgens aufstehst und sagst, ich danke, bin dankbar dafür, dass ich jetzt wieder aufwachen darf und einen Teil des Tages erleben darf oder einen Tag erleben darf. Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne aufgeht, auch für mich. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir gleich die Schuhe anziehen kann. Aber das immer was man. Und diese Dankbarkeitsübungen sind so entscheidend. Die heben dich, weil sie einen hochfrequenten Zustand sind, in den Bereich der Liebe rein. Und diese Dankbarkeitsübungen, wenn du sie regelmäßig machst, morgens und abends für das, dann heben dich langsam aus dieser Situation heraus, weil du in das Gefühl kommst, was du wirklich an positiven Dingen hast. Und das ist der Eintritt eigentlich für mich aus dieser Situation heraus, zu erkennen, dass es immer was gibt, für das ich dankbar sein kann. Und das führt dazu, dass du aus dieser Haltung langsam herauskommst, dass alles in deinem Leben negativ ist. Und wenn was in deinem Leben negativ ist, darfst du dich immer fragen, was möchte mir das Leben damit zeigen? Und ich nutze das für einen kompletten Neustart oder für einen Neustart in eine andere Richtung.
Ich weiß, was du
Klassisches.
meinst. Also es ist
Klassisches.
ganz wichtig, um Fokustraining zu machen, oder? Das meinst du? Ich sage es mal so, vom Pessimisten zum Optimisten zu werden, oder?
Das kannst du nicht. Das wird nicht so schnell gehen. Das wird langsam dauern. Also Fokustraining ist mir zu wenig. Fokustraining ist, ja klar, man geht her und sucht sich ein paar Dinger und das ist gut. Nee, nee, das ist mental. Dankbarkeit empfindest du als Gefühl. Und wenn du sagst, ja, ich bin dankbar, dass ich eine Bude im Kopf habe, ist nett, hier schön, Frau Brötchen habe ich auch, das hilft nicht, um das locker zu sagen, sondern du darfst es wirklich hier fühlen. Und wenn du es hier, ist ein anderes Ding. Also ich will dir ein Beispiel aus dem Leben nennen. Das ist einfach super einfach, um das energetisch zu erkennen. Du gehst in die Post, ne? Vor dir steht eine Schlange von 10 Leuten. Direkt vor dir steht ein, ich nenne das jetzt mal Penner, der sozusagen ziemlich muffelt und oh, der auch unmöglich gekleidet ist und oh, denkst, hoffentlich ist es bald hier vorbei. Und da steht davor eine Frau mit einer Gucci-Tasche und davor steht ein Mann, der super nett aussieht, davor wieder ein Penner und so weiter. Was passiert in dir? Du gehst her und beurteilst den Mann, der vor dir steht und sagst, boah, der riecht aber, das ist jetzt nicht meins. Dann wird der Mann nichts spüren, der wird sich nicht umdrehen. Wenn du aber sagst, lass die Beurteilung weg, und frage ihn einfach mental im Kopf, wer bist du? Ohne ihn zu bewerten. Wenn du 10 Minuten stehst, dreht er sich um und lächelt dich an.
Hast du
Das
das
ist Energetik.
ausprobiert?
Ja, das ist Energetik.
Ich muss das ausprobieren.
Das ist Energetik, weil wenn du aus der Beurteilung herauskommst und jeden so nimmst, wie er ist, das ist total schwer. Ja? Dann bestrahlst du energetisch das aus, dass der Mensch erkannt wird. Und diese Energie spürt jeder. Anderes Thema, kennst du vielleicht auch, du sitzt in einem Raum mit 4, 5 Menschen zusammen, unterhältst dich angeregt und die Tür geht auf, du siehst aber nicht, wer reinkommt. Trotzdem kippt spontan die Stimmung. Das ist Energetik.
Ja,
Ja?
kenne
Ne?
ich ja.
Und das ist genau das, was du mit dir erzielst. Wenn ich jetzt sozusagen intern hätte, boah, mit der Nummer hier, mit der Jasmin, da hätte ich gar keinen Bock drauf, ich würde lieber was anderes machen, dann würdest du das spüren als energetisch. Selbst durch diese komische Zoom-Verbindung würdest du spüren, hey, das läuft nicht mit dem, das ist nicht meins. Ja? Ich könnte aber das Gleiche liebevoll so sagen, wie ich jetzt das genauso tue. Du wirst es trotzdem spüren. Und das ist genau das, was ich Energetik nenne. Und dessen dürfen wir uns auch in der Medizin bewusst werden. Was spüre ich in dem Menschen, der jetzt vor mir sitzt? Welches Bedürfnis strahlt der neben seinen Worten aus? Und dafür brauchst du viel Erfahrung, dafür brauchst du Zeit und ein offenes Gefühl. Und jetzt sind wir bei dem Thema Zeit. Die Mediziner haben keine Zeit dafür. Wenn du weißt, dass du für einen Patienten 25 Euro bekommst, der da so reinkommt, hast du keine Zeit dafür. Weil deine Bude muss weiterlaufen. Da sind zwei Helferinnen, die bezahlt werden müssen. Du hast die Miete zu bezahlen. Und die kannst du in 25 € pro Stunde nicht bezahlen. Aber diese Medizin bedarf der Zeit. Und das ist genau das Thema. Zeit wird heute nicht gemessen, weil wir sind alle im Mangel. Es geht nur sozusagen um die Kohle reinzubringen. Und das ist ein Fehler. Ne? Und das ist der große Fehler, den wir machen. Und dann haben die Ärzte keine Chance. Und deswegen habe ich ja die Podcasts gemacht. Die Leute sollen von mir hören, was man neben dem, was der Arzt mir jetzt gerade sagt, 10 Kniebeuge morgens oder die Pille nehmen, abends vor dem Schlafengehen, noch machen kann, was in einem selber passiert. Und dazu hat er keine Zeit für. Deswegen habe ich diesen Podcast runter mit dem Blutdruck gemacht,
Mega,
damit die Leute
mega.
das machen. Und ich bin ja noch eins schuldig. Du hast mich gefragt, warum Blutdruck so mein Thema ist. Zwei Gründe. Der erste Grund, mein Vater hatte einen Blutdruck, den die Ärzte niemals in den Griff bekommen haben. Und er ist leider vor meiner ärztlichen Tätigkeit verstorben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund als Nephrologe ist Blutdruck, um die Niere zu erhalten, ein ganz wichtiger Fokus. Und deswegen ist das mein Thema, Blutdruck.
Mega, ich finde es mega. Also ich will deinen Podcast unbedingt verlinken in der Beschreibung dann, in meiner Podcast-Beschreibung, damit die Hörer, Hörerinnen dort unbedingt reinschauen können. Und ich finde es wirklich, es ist so spannend, dir zuzuhören. Ich bin sicher, du hast noch sehr viel mehr zu erzählen. Deshalb, wow, ja, Harald, hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du gerne sagen möchtest?
Ja, also ich glaube, dass ich jedem empfehlen möchte, selber sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern, in sich hineinzufühlen, was sein Körper ihm sagen möchte. Und wenn er das nicht rausbekommt, wenn er immer wieder Situationen hat, wo er immer wieder auf die gleichen Hindernisse stößt, dann soll er sich Hilfe suchen. Und da gibt es ganz viele Menschen, die auch so eine Hilfe anbieten können, vielleicht bei dir oder bei irgendjemand anderem. Dann diese Hilfe gibt dir den Schritt zur Selbsthilfe. Und das ist das Entscheidende dabei. Ich bin nicht gegen die Schulmedizin. Im Moment will ich ganz klar sagen, sondern die Schulmedizin, die hilft dir erstmal aus der Situation aktuell heraus. Aber damit die Situation nicht wieder auftritt, musst du dein seelisches Problem erkennen und deinem Seelenweg verändern, damit die Seele nicht sagt, boah, das machen wir dem jetzt nochmal.
Mega, ganz ein schöner Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank, Harald. Es war mega
Gerne.
schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ja, auch an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich total. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.